Genau, manche sagen ja immer, in meinem früheren Leben, da war ich irgendwie straffällig oder sowas. Ich habe zu Gott schon gesagt, er muss damit auskommen, dass ich ihn nicht so lieben kann wie manche andere. Denn in meiner Bibel steht, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Und ich war immer brav. Ja, im Ernst, ich habe Chemie studiert und habe da auch meine zwei Buchstaben gemacht. Und ja, in der Ekklesia war es ja früher so, dass man keine Berufsausbildung gehabt hat, um zu predigen. Das war bei mir dann auch so. Ich habe angefangen zu predigen und irgendwann habe ich eine Berufung von Gott bekommen, ihm zu dienen. Und wie ich das machen wollte, war, ich wollte zur Hälfte quasi im Reich Gottes tätig sein und mit einem Fuß noch so im Leben stehen. Und das ist das, was mir bis heute wichtig ist. Allerdings hat Gott das nun dummerweise anders geführt. Ich habe dann meine halbe Stelle an der Uni, die ist ausgelaufen, weil es ein Zeitvertrag war. Und dann hatte Gott eine andere Berufung für mich. Das ist jetzt ja, 30, 20 Jahre her. Und ja, aber in meinem Herzen schlagen, oder in meinem Inneren schlagen immer noch zwei Herzen. Das eine ist der Wissenschaftler und das andere ist der Theologe oder der im Glauben unterwegs ist. Und deswegen hat es mich gefreut, dass ich zu diesem Thema was sagen darf, weil ich werde es nachher noch sagen. Ich möchte ganz kurz zeigen, wie das bei mir, okay, wie das bei mir angefangen hat. Ihr habt schon gehört, ich bin Cheminger. Ich erkläre euch ganz kurz dieses Molekül. Das hat angefangen ich weiß nicht genau, wo das war, vermutlich in Biologie, weiß ich nicht genau, in der Schule, in der Oberstufe. Da hat uns unser Lehrer Vitamin B12 gezeigt. Und spätestens da war mir eins klar, dass mein Glaube nicht ausreicht, um mir vorzustellen, dass sowas durch Zufall passiert. Damals war ich noch kein Chemiker. Ich werde euch nachher noch ein bisschen was anderes zeigen, was ich dann etwas später gesehen habe. Aber das in 3D habe ich es euch auch noch mitgebracht. Da habe ich mir gedacht, wenn mein Körper sowas braucht, um zu überleben, dann denke ich, da steckt ein Plan dahinter. Und deswegen, genau. Es herrschen heute Glaubenskriege. Ich habe zwei Zeitschriften mitgebracht. Die sind ungefähr, keine Ahnung, 10 Jahre alt oder sowas. Das eine ist aus dem Spiegel. Und der Titel ist immer dasselbe, das eine mal in Deutsch, das andere mal in Französisch. Gott gegen Darwin, Glaubenskrieg um die Evolution. Und jedes Mal, wenn ich das so gelesen habe und wenn ich mich damit beschäftigt habe, habe ich festgestellt, ich weiß gar nicht, was die Leute für ein Problem haben. Weil für mich ist das kein großes Problem. Ich habe ja noch was mitgebracht, Richard Dawkins ist für mich so ein bisschen ein rotes Tuch, weil der so gefeiert wird und alles, was ich von ihm gehört habe, finde ich, also ich persönlich finde es wissenschaftlich unterirdisch, aber es ist ein anderer Punkt. Auf was ich euch hinweisen möchte, ich weiß nicht, wer dieses Buch schon mal gesehen hat, das steht unten hier, ist so ein kleiner Text und dieser Text, okay, ja, ich weiß schon, aber das sollte jetzt ein gelber Kreis kommen. Dieser Text, den habe ich euch mal ein bisschen größer mitgebracht. Das heißt, ich bin ein Gegner der Religion. Sie lehrt uns damit zufrieden zu sein, dass wir die Welt nicht verstehen. Und das ist das, was mich ärgert, zutiefst ärgert, weil es einfach Käse ist. Es ist erstens mal nicht richtig und zweitens mal für jeden, der sich ein bisschen in der Wissenschaftsgeschichte auskennt, so einfach festzustellen, dass es nicht wahr ist. Upsala. Euer Rechner ist ein bisschen langsam, habe ich so einen Eindruck. Habe ich euch jetzt finanziellen Schwierigkeiten gemacht? Ja, ich zeige es euch einfach so. Das sind 10 Wissenschaftler, die viele von euch vielleicht kennen. Nikolaus Kopernikus, derjenige, der unser Weltbild neu definiert hat. Johannes Kepler, der die Planetenbahnen da ausgerechnet hat. Galilei ist bekannt als Astronom. Michael Faraday ist vielleicht, manche kennen den Faradayschen Käfig oder sowas. Isaac Newton, der die Gravitation nicht erfunden, aber erforscht hat. René Descartes, ein wichtiger Mathematiker, genauso wie Blaise Pascal. Leibniz, auch ein deutscher Mathematiker. Und dann noch zwei Biologen, Louis Pasteur und Gregor Mendel. Und diese Leute haben alle eins gemeinsam. Und vermutlich könnt ihr es jetzt schon fast erraten. Alle diese Wissenschaftler glaubten an Gott. Und das sind nicht irgendwelche Wissenschaftler, das sind Wissenschaftler, die unser wissenschaftliches Weltbild zutiefst geprägt haben bis heute. Und das sind Leute, die sich für die Wissenschaft eingesetzt haben und die geforscht haben und die gesagt haben, ich bin nicht zufrieden, dass ich die Welt nicht verstehe. Und sie waren trotzdem gläubig. Die haben noch nicht den Glauben jedes Einzelnen geprüft. Manche waren vielleicht auch ein bisschen andersgläubig, als wir das so sehen würden. Aber sie haben alle an Gott geglaubt. Sie hatten alle eine Beziehung zu Gott. Und das hat sie nicht davon abgehalten, zu forschen und rauszufinden, um was es eigentlich geht. Und ich möchte uns vor allem den Kepler nochmal nahebringen. Kepler hat gesagt, das wichtigste Ziel aller Untersuchungen über die Außenwelt sollte es sein, die rationale Ordnung zu entdecken, die ihr von Gott aufgeprägt worden ist. Kepler war zutiefst überzeugt, dass Gott in der Sprache der Mathematik zu uns redet. Und diese Sprache der Mathematik, die wollte er gerne in der Schöpfung wiederfinden. Und deswegen hat er ganz viel mathematisch gerechnet, hat ausgerechnet, wie die Planetenbahnen zueinander und die Umlaufzeiten und all diese Dinge. Und das war ihm wichtig. Er hat gesagt, es ist doch, wenn wir an Gott glauben, dann müssen wir schauen, was Gott in diese Schöpfung reingelegt hat. Und das ist das, was ich durch mein ganzes Studium immer wieder festgestellt habe, wo ich festgestellt habe, der Glaube, den ich habe, dieses Zitat, ich habe das bisher noch nie gehört, aber das ist genau das, wie ich es erlebt habe. Die Wissenschaft bestätigt meinen Glauben. Und ich möchte euch noch ein paar Dinge noch zeigen. Es wird am Anfang eher ein bisschen wissenschaftlich zugehen und gegen Schluss kann ich euch schon sagen, braucht euch keine Sorgen machen, gibt es noch ein paar Bibelstellen. Was ich genau. Ich würde hier gerne eine kurze Abstimmung machen. Die Älteren sind nun weniger relevant als die Jüngeren, aber alle dürfen sich melden. Wer hat in der Schule gelernt, dass man in der Antike und im Mittelalter geglaubt hat, dass die Erde eine Scheibe ist und dass ich... Oder machen wir mal die Gegenprobe. Wer hat es anders gelernt? Einer. Okay. Zwei. Und das ist auch was ich nicht verstehen kann. Ich habe nachgelesen, dass... Und das sind nun keine christlichen Publikationen. Zum ersten Mal habe ich das gelesen im Spiegel 2005. Heute steht es sogar in Wikipedia. Ich denke, ich habe das hier auch. Dann hätte die Wissenschaft uns also gesagt, dass die Erde eine Kugel ist. Ah, sag mal, was macht denn der? Genau. Außer sehr wenigen Ausnahmen glaubte seit dem 3. Jahrhundert vor Christus keine gebildete Person in der Geschichte des Westens, die Erde sei flach. Diesen Mythos hat die Moderne geschaffen zum eigenen Ruhm. Stammt nicht aus einer christlichen Publikation. Ich habe gestern meinen Bruder getroffen, der hat seinen 60er gefeiert. Er war hauptbeteiligt, dass ich zum Glauben gekommen bin. Und er hat mir gesagt, also ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber es gibt heute diese Flat Earth-Theorie wieder. Die kommt wieder. Es ist alles eine Lüge, dass die Erde eine Kugel ist und so. Und es gibt inzwischen noch was Besseres. Es gibt die, wie heißt es, wo wir auf der Innenseite einer Kugel leben? Ach, die Hohlerde-Theorie, genau. Die Sonne ist also im Mittelpunkt eines Balls und wir sind auf der Innenseite dieses. Also wie auch immer, es kommt alles wieder. Aber damals haben die Leute schon gewusst, dass die Erde keine Scheibe ist. Und das ist eine Erfindung der Moderne, dass die Erde, oder dass man geglaubt hat, die Erde sei eine Scheibe. Es gab vermutlich auch damals, so wie es heute in der Moderne Leute gibt, die sagen, die Erde ist eine Scheibe. Genauso hat es natürlich auch damals Leute gegeben, das möchte ich auch gar nicht in Abrede stellen, aber die gebildeten Leute damals haben gewusst, die Erde ist eine Kugel und ich beweise euch das. Und das ist relativ einfach. Okay. Also Eratosthenes von Kyrene. Kyrene liegt in Nordafrika. Der Mann mit diesem ausgeprägten Hinterkopf, der hat, ich glaube 220 vor Christus, muss ich nochmal nachgucken. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Der hat Folgendes festgestellt. In Assuan, das kennen wir vielleicht von dem Staudamm, da gab es einen Brunnen und zu einem bestimmten Tag hat die Sonne senkrecht über diesem Brunnen gestanden und es hat keinen Schatten gegeben. Am selben Tag hat er aber festgestellt, dass ein Gnomon, das ist so ein Gerät, so seht ihr vielleicht hier, da ist in der Mitte ist so ein Moment, was habe ich jetzt gemacht? Irgendwas dunkel gemacht. kannst du wieder? Wunderbar. Also ich lasse das jetzt mal. Ich gehe einfach mal hin. Da ist in der Mitte so ein Stab und hier seht ihr, dass der einen Schatten wirft. Und er hat festgestellt, dieser Gnomon wirft am selben Tag, in dem es in Alexandria eben in Aswan keinen Schatten gibt, wirft in Alexandria dieser Gnomon einen Schatten. Und er hat daraus gefolgert, dass das Sonnenlicht, wovon er davon ausging, dass es parallel einfällt, dass es eben nur dadurch sein kann, dass die Erde eine Krümmung hat. Und er hat damals, 220 vor Christus, den Erdradius bestimmt oder den Umfang der Erde mit 37.400 Kilometern. Okay. Alles gut. Heute sagen wir, es sind ungefähr 40.000, aber ich denke, für die damalige Zeit war das schon unglaublich genau. So, jetzt habe ich noch was mitgebracht. Wer weiß, was das ist? Ja, Reichsapfel haben wir damals dazu gesagt, aber irgend sowas in der Art. Und was denkt ihr, was das wohl darstellt? Ganz sicher keinen Apfel. Es stellt die Erdscheibe dar. Wie früh ist es denn benutzt worden? Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das war eins der Bilder, die ich so gefunden habe. Das stellt den Heinrich III. Dar, um 1040 nach Christus. Und er hat in der Hand die Erdscheibe oder eben den Reichsapfel, die Erdkugel mit dem Kreuz drauf. Und was symbolisiert dieser Reichsapfel? Es symbolisiert die Herrschaft Christi über den Erdkreis, also über den Globus. Im Mittelalter, 1040. Er hatte keine Scheibe in der Hand, er hatte eine Kugel in der Hand. So, wir müssen ein bisschen vorsichtig sein, wenn man sagt, es ist vollkommen klar und es ist bewiesen und die Wissenschaft hat gezeigt. Ich habe den wissenschaftlichen Laden von innen kennengelernt und ich weiß nicht, wie viel ihr darüber gehört habt, aber ich weiß, dass man einem Wissenschaftler nicht mehr vertrauen muss als einem Politiker. Und wenn ein Wissenschaftler sagt, es ist so, dann muss man das nicht unbedingt immer glauben. Ich möchte jetzt nicht alle unter Generalverdacht stellen. Das im Übrigen ist ein Globus aus dem Jahr 1492. Ich habe gelesen, dass er aus dem Jahr ist. 1492 kenne ich aus einem anderen Zusammenhang, der auch mit diesem Globus zu tun hat. 1492 ist Kolumbus nach Westen gefahren, um Indien zu finden, was im Osten lag. Warum macht er sowas? Ich glaube, jeder, der ein bisschen darüber nachdenkt, wird feststellen, dass das, was man uns als historische Tatsache verkauft, einfach eine Lüge ist. Die Erde, und das hat damals Kolumbus gewusst, ist eine Kugel. Und das haben ihr habt es vorher gelesen, dieses Zitat, die meisten gebildeten Leute haben das so auch geglaubt. Und so gibt es noch ein paar Dinge, wo wir immer wieder untergeschoben bekommen, was die Bibel alles lehrt. Also zum Beispiel, die Erde ist eine Scheibe, haben wir gerade gesehen, komme ich gleich noch drauf. Die Erde steht auf Säulen, haben wir sicher auch schon gehört, steht in der Bibel ganz eindeutig. Und die Sonne dreht sich um die Erde, auch das war ja das Problem dann mit Galilei. Und man hat ihm dann entgegengehalten, nein, aber in der Bibel steht doch, und natürlich, es gab Leute, die das gesagt haben. Und natürlich kannst du zu jedem dieser Stellen Bibelstellen anführen. Also brauche ich jetzt nicht zu machen, aber theoretisch, ihr könntet in der ganzen Bibel nachlesen, Stellen, wo ihr dann auch feststellt, ja, Gott hat die Erde gegründet und die Säulen, glaube ich, stehen sogar auch irgendwie drin. Aber du kannst eben auch andere Stellen finden und das möchte ich euch zeigen. Und wir werden zum Schluss zu einem Ansatz kommen, wie wir sowas verstehen können. Also zunächst mal, die Erde ist eine Scheibe. In der Bibel stehen aber auch andere Dinge. Und ich habe hier eine Stelle mitgebracht, Lukas 17, 34 bis 35. Wir lesen das mal ganz kurz. Ich sage euch, zwei Männer werden in jener Nacht auf einem Bett schlafen. Der eine wird angenommen, der andere zurückgelassen. Zwei Frauen werden zusammen Korn mahlen. Die eine wird angenommen, die andere zurückgelassen. Jetzt sagst du mir, was hat das damit zu tun, die Erde eine Scheibe ist? Ich zeige euch das. Hier steht, in jener Nacht, da liegen zwei Männer im Bett. Und gleichzeitig werden zwei Frauen zusammen Korn mahlen. Tut man typischerweise nicht nachts. Also hier geht es darum, dass Jesus zurückkommt. Zu einem bestimmten Zeitpunkt wird Jesus kommen. Und zu diesem Zeitpunkt, sagt er, werden zwei Männer im Bett liegen, nicht zusammen hoffentlich, aber die werden im Bett liegen und auf der anderen Seite werden zum selben Zeitpunkt zwei Frauen beim Kornmahlen sein. Das ist schwierig auf einer Scheibe. Es spricht eher für eine Kugel. Weil auf der einen Seite ist Tag und auf der anderen Seite ist Nacht. Gehen wir mal weiter. Die Erde steht auf Säulen. Also hier unten so die Säulen der Erde. Die Bibel sagt, Gott spannte den Himmel aus über dem leeren Raum und die Erde hängte er auf im Nichts. Also hier über dem leeren Raum und die Erde hängt auf im Nichts. Natürlich findet ihr an anderen Stellen, dass Gott die Erde gegründet hat. Wir werden gleich noch darauf kommen, wie wir sowas verstehen können. Aber auf der anderen Seite findest du eben auch Bibelstellen, wo Gott offensichtlich die Erde im Nichts aufgehängt hat. Was für eine wunderbare Beschreibung dessen, dass die Erde einfach so im Weltraum. Wir wissen heute, sie schwebt nicht, sondern sie wird durch Gravitation auf einer bestimmten Bahn gehalten. Aber sie hängt in gewisser Weise im Nichts und über dem leeren Raum, eben nicht über irgendwelchen Säulen. Jetzt sagst du, ja, die Bibel widerspricht sich. Wir werden gleich noch drauf kommen. Oder die Sonne dreht sich um die Erde. Hier das alte geozentrische Weltbild mit der Erde in der Mitte und mit den verschiedenen Bahnen drumherum. Es gibt im Buch Josua eine interessante Stelle, die heißt Sonne, bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ajalon. Das Volk Israel ist am Kämpfen und Josua, der keine mobile Flutlichtanlage dabei hatte, der wollte gerne diese Schlacht gewinnen. Er brauchte Licht, damit seine Leute kämpfen konnten. Damals waren die Nachtsichtgeräte noch nicht so gut entwickelt und er brauchte Tageslicht. Und ich frage euch, warum muss der Mond stehen bleiben? Die Sonne hätte vollkommen ausgereicht. Wenn Vollmond gewesen wäre, hätte vielleicht sogar der Mond ausgereicht. Aber er sagt, Sonne, bleib stehen über Gibeon und du Mond über dem Tal von Ajalon. Was für mich mehr Sinn macht, ist, dass die Erde aufhört, sich zu drehen und damit Mond und Sonne gleichzeitig stehen bleiben. Dass es gewisse hydrodynamische Probleme mit den Ozeanen gibt, die da plötzlich dann über die Ufer schwappen könnten, das gebe ich durchaus zu, wobei ich persönlich glaube, Gott hat kein Problem, solche Probleme zu lösen. Aber ich sehe da drin einfach auch, dass man durchaus Dinge anders sehen kann. Und jetzt wirst du sagen, ja, aber in der Bibel steht doch, dass die Sonne um die Erde läuft und dass sie aufgeht und dass sie untergeht. Und dazu habe ich euch nun wieder den Herrn Kepler mitgebracht, der als Astronom dazu was zu sagen hat. Kepler hat in seinem Buch Astronomiae Copernicae, Epitome, also wie auch immer, Folgendes geschrieben: Die Heilige Schrift, die höhere Dinge lehrt, bedient sich der gewöhnlichen Sprache, um verstanden zu werden. Auch wir Astronomen sagen, wie das Volk, die Sonne geht auf und unter, so wie es unseren Augen erscheint, obgleich nichts davon wahr ist. Wie viel weniger dürfen wir von der göttlich inspirierten Schrift fordern, dass sie ihre Worte dem Maßstab der Naturwissenschaft anpassen soll? Was wir hier vor uns haben, ich habe das oben drüber geschrieben, das ist eine phänomenologische Sprache. Das heißt, wir beschreiben Dinge, wie wir sie wahrnehmen. Wir sehen, die Sonne geht auf, wir sehen, die Sonne geht unter. Wer von euch sagt, dass sich der Tag-Nacht-Meridian unter unserem Längengrad durchgedreht hat? Es sagt mir, es ist viel zu kompliziert, obwohl wir alle wissen, dass sich die Erde dreht und dass die Tag-Nacht-Grenze halt irgendwann über unsere Position drüber rutscht. Aber wir sagen alle, die Sonne geht auf und die Sonne geht unter, obwohl niemand von uns das glaubt. Und Kepler sagt es genauso. Selbst die Astronomen sagen, die Sonne geht auf, obwohl sie wissen, dass es nicht so ist. Und klar, wir machen das so. Und wenn wir davon reden, Gott hat die Erde gegründet, dann will Gott damit nicht sagen, dass sie auf Säulen steht, sondern er will sagen, die Erde ist richtig fest gemacht. Gott hat es so gemacht, dass sie nicht kaputt geht. Er hat sie fest gegründet. Damit werden keine wissenschaftlichen Aussagen gemacht, sondern wir beschreiben eine Wirklichkeit, die wir sehen. Und wir benutzen dazu Alltagssprache, die nicht wissenschaftlich genau ist. Und da müssen wir uns hüten, dass wir in die Bibel wissenschaftliche Aussagen hinein, oder dass wir aus der Bibel, in die Bibel wissenschaftliche Aussagen hineinlesen wollen, oder dass wir versuchen, sie als wissenschaftliches Lehrbuch zu benutzen. Das ist sie nicht. Kepler sagt, die Heilige Schrift lehrt höhere Dinge. Sie hat andere Dinge im Kopf. Die Bibel will uns nicht zuallererst erklären, wie die Welt funktioniert, was Naturwissenschaft angeht. Aber sie benutzt Sprache, wie wir sie auch benutzen. Phänomenologisch. Wir beschreiben, was Sache ist. Und dazu benutzen wir uns einer einfachen Sprache. Und das tut die Bibel auch. Wenn ihr dieses Zitat in der Gänze lesen könnte, dann würdet ihr sehen, dass Kepler sagt, wenn die Bibel die wissenschaftliche Sprache benutzen würde, dann wäre sie so unverständlich, dass sie die Botschaft, die sie eigentlich vermitteln möchte, nicht mehr vermitteln kann. Und das finde ich einen total interessanten Gedanken. Und natürlich kannst du jetzt hergehen und bestimmte Bibelstellen nehmen und sagen, ah, aber da steht's doch. Das ist das, was Theologen lernen und was sie leider manchmal auch nicht wirklich beherzigen, dass wir Dinge nämlich im Zusammenhang lesen und dass wir nicht versuchen, Grenzen zu überschreiten, die wir nicht überschreiten sollten. Ich kenne auch Theologen, die machen genau denselben Fehler und die sagen, aber in der Bibel steht und es waren 7 Tage und damit waren das 7 Tage Ende. Wenn ich gefragt werde, glaubst du, dass Gott die Welt in 7 Tagen gemacht hat, dann sage ich, ja, ich glaube das. Ich glaube, dass die Welt viel jünger ist, als man uns sagt, aber das ist für mich nicht, weil es in der Bibel steht, sondern weil ich wissenschaftliche Fakten sehe, die ich anderweitig schwer erklären kann. Die Frage, ob Gott die Erde in 7 Tagen gemacht hat oder nicht, also 7 24-Stunden-Tagen, ist für mich keine theologisch-biblische Frage, ist für mich eine wissenschaftliche Frage. Ich kann beide Theorien, ob nun längere oder kürzere Tage, theologisch ohne Probleme aus der Bibel ableiten. Aber es ist eine wissenschaftliche Frage. Aber ich möchte das Thema jetzt hier nicht sprengen. Galilei zitiere ich auch nochmal ganz kurz. Er hat gesagt, zunächst denke ich, dass es sehr fromm ist zu sagen und klug daran festzuhalten, dass die Heilige Schrift niemals die Unwahrheit sagen kann, wenn wir verstehen, was sie wirklich sagt. Und das ist genau der Punkt. Wenn wir verstehen, was sie wirklich sagt. Und deswegen müssen sich die Theologen davor hüten, Aussagen in die Bibel hineinzulesen, die nicht drinstehen. Und die Wissenschaftler müssen sich hüten, der Bibel Dinge zu unterstellen, die sie nicht sagt, nicht sagen will. Und deswegen glaube ich, dass dieser Gegensatz zwischen Naturwissenschaft und Glaube, zwischen Naturwissenschaft und Bibel oft konstruiert ist, weil sie unserer Sache dient, so wie die flache Erde unserer Sache dient. Wie einfach ist es zu sagen, früher waren die Leute von der Religion geknechtet. Das ist so ziemlich Originalton von Richard Dawkins, der sagt, die Menschen sind unfrei und die wurden halt im Dunkel gelassen. Und dann kam die Wissenschaft und hat uns befreit. Und das ist einfach nicht wahr. Natürlich hört sich das für die Wissenschaft besser an, aber es entspricht nicht den historischen Tatsachen. Und wie wissenschaftlich ist eigentlich die Wissenschaft? Ein interessantes Zitat, ich weiß nicht, ob er gläubig ist, aber er hat es in einer Fachzeitschrift, das ist aus der angewandten Chemie von 1981, Wolfgang Wieland hat geschrieben, nur scheinbar werden etablierte Theorien an der Erfahrung geprüft. In Wirklichkeit wird die Erfahrung zunächst immer so gedeutet und notfalls umgedeutet, dass sie mit den Theorien verträglich ist, deren Gültigkeit man vorausgesetzt hat. Da geht es um Wissenschaftstheorie in dem Artikel. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Mein Doktorvater hat mir eine Geschichte erzählt über den großen Linus Pauling. Ich weiß nicht, wer von euch den kennt, Linus Pauling, Nobelpreisträger, hoch angesehen, jenseits aller Kritik natürlich. Und Linus Pauling hat bestimmte Messreihen gemacht an halogenierten Verbindungen. Wenn du das jetzt nicht verstehst, ist nicht so wichtig. Das Entscheidende ist nicht die Chemie. Mein Doktorvater hat aufbauend auf den Arbeiten von Linus Pauling weitere Forschungen betrieben. Er hat gesagt, er hat irgendwann mal festgestellt, Linus Pauling hatte eine Theorie. Und er hat dazu eine Grafik quasi gemacht und hat gesagt, ja, die Punkte liegen alle auf einer Linie, weil das zu seiner Theorie gepasst hat. Und dann hat er gesagt, wenn du im Periodensystem diese Linie durchgehst, dann kommt erst Fluor, das hat wunderbar gepasst, dann kam Chlor, ja, das hat nicht mehr ganz so gut gepasst, dann kam Brom, das hat eigentlich nicht mehr wirklich gepasst, aber er hat es passend gemacht, er hat seine Messwerte einfach ein bisschen angepasst. Und bei Jod, da waren die Werte so weit daneben, dass er es nicht mehr anpassen konnte, da hat er wieder ganz genau gemessen. Und er hat mir damals gesagt, wir müssen aufpassen, dass wir nicht das sehen, was wir sehen wollen, sondern dass wir die Dinge wirklich wahrnehmen, wie sie sind. Und selbst die ganz Großen in der Wissenschaft sind immer wieder versucht, nicht ihre Theorien in Frage zu stellen, sondern das, was sie sehen, dem anzupassen, was sie als Theorie vorausgesetzt haben. Man nennt sowas manchmal auch ein Axiom, da komme ich nachher noch ganz kurz drauf zu sprechen. Atkins, da hatte ich auch ein Zitat, aber das ist von Bertrand Russell, der hat gesagt, alles erreichbare Wissen muss durch wissenschaftliche Methoden erreicht werden und was die Menschheit nicht entdecken was die Wissenschaft nicht entdecken kann, kann die Menschheit nicht wissen. So etwas nennt man Scientismus. Also wir können Erkenntnis nur erlangen durch Wissenschaft. Es gibt keine andere Erkenntnismöglichkeit. Und das finde ich einfach daneben. Damit schließe ich ganz, ganz viele Dinge in der Welt aus. Und er sagt, was die Wissenschaft nicht entdecken kann, das kann die Menschheit nicht wissen. Ich bin vielleicht kein Nobelpreisträger, aber ich weiß, dass das anders ist. Und jetzt lasst uns mal kurz anschauen, was es mit Gott und der Naturwissenschaft auf sich hat. Also Gott existiert nicht in Raum und Zeit. Können wir uns da drauf einigen? Also wenn Gott Gott ist, sage ich immer dann, ohne dass wir nun noch was sagen könnten, ob die Muslime nun recht haben oder die Buddhisten oder sowas, aber Gott ist transzendent. Er existiert außerhalb von Raum und Zeit. Daraus folgt, Gott ist naturwissenschaftlichen Experimenten nicht zugänglich. Die Wissenschaft kann Gott nicht erforschen. Du kannst Gott nicht in ein Experiment einbauen. Du kannst ihn nicht in irgendeine Box sperren und Versuche mit ihm machen, weil Gott außerhalb unseres Universums nicht, aber unsere Raum und Zeit existiert. Das heißt, auch Gottes Wirken ist nicht reproduzierbar. Das hat Mose auf ganz dramatische Art und Weise erlebt. Als Gott ihm gesagt hat, er soll den Stein schlagen, kam Wasser raus. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, sprich zu dem Felsen. Und Mose hat gesagt, kenne ich, hat zugeschlagen. Und Gott hat gesagt, das war nicht, was ich dir gesagt habe. Wenn wir dasselbe tun, kommt nicht immer dasselbe raus. Gott arbeitet nicht immer nach demselben Schema. Was für den Hauptmann richtig war, haben wir gerade gehört, ist für dich womöglich nicht richtig. Wenn du sagst, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Haus, dann war das für ihn ein Ausdruck von Demut und bei dir ist vielleicht ein Ausdruck von Unglaube. Wir können nicht alles über einen Leisten scheren. Gott geht mit uns eigene Wege. Und deswegen müssen wir an dem Punkt vorsichtig sein. Gottes Wirken ist nicht reproduzierbar. Wir können keine Experimente anstellen. Und deswegen kann die Wissenschaft keine Aussagen über Gott machen. Sie kann nicht beweisen, dass es ihn gibt oder sie kann seine Existenz nicht widerlegen. Ich lese immer mal wieder in so Artikeln, jetzt hat man endlich den Beweis gefunden, dass es Gott gibt. Ich glaube, dass manche Christen sich das wünschen würden. Ich denke mir immer, sie hätten auch schreiben können, dass das Perpetuum mobile erfunden worden sei. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man Gott beweisen kann. Ich glaube persönlich nicht, dass es diesen Gottesbeweis je geben wird. Und umgekehrt bin ich einmal vollkommen ruhig, wenn man mir sagt, die Wissenschaft hat bewiesen, dass es Gott nicht gibt. Denn die Wissenschaft kann über diesen Bereich keine Aussagen machen. Sie kann sagen, die Christen haben behauptet, dass Gott für den Donner verantwortlich ist und wir haben jetzt nachgewiesen, dass es dazu keinen Gott braucht. Das ist okay. Nicht ein Fehler der Wissenschaft, ein Fehler der Christen, die Gott für was verantwortlich machen, wofür Gott ganz normale Naturgesetze aufgestellt hat. Und ich glaube, wir müssen uns auch hüten davor, Gott als Lückenfüller für irgendwelche ungeklärten Phänomene einzusetzen. Denn was da passieren wird über kurz oder lang, ist, dass irgendjemand irgendwas finden wird, was diese Geschichte erklärt und damit Gott wegdefiniert, wegerklärt. Wir brauchen sowas nicht. Wir brauchen Gott nicht als Lückenfüller. Und deswegen, die Wissenschaft, die wird Dinge finden, wo wir sagen, okay, wir haben bisher gedacht, das wäre vielleicht übernatürlich, aber wenn die Wissenschaft nun wirklich beweisen würde selbst, dass die Evolution stimmt, was ich persönlich nicht glaube, aber selbst wenn sie das wirklich beweisen würde, jetzt gucken mich manche schon komisch an, es heißt immer noch Evolutionstheorie, aber es ist halt nicht mein Thema. Wenn sie es beweisen würde, da würde mein Glauben nicht zusammenbrechen. Denn mein Gott hat diese Welt geschaffen. Die Frage, wo die Materie herkommt, ist immer noch ungeklärt. Aber wie gesagt, auch das ist wieder ein anderes Thema. Und deswegen, und das möchte ich euch bitten, wenn ihr irgendwas aus diesem Morgen heute mitnehmt, dann nehmt ihr vielleicht das mit. Es gibt keinen Gott, ist Axiom. Nicht Ergebnis der modernen Forschung. Das heißt, es gibt keinen Gott, kommt nicht raus aus meiner Forschung, sondern ich stecke das vorne rein. Und manche Leute, die sagen dann, wir haben nachgewiesen, dass es keinen Gott gibt, aber nur deswegen, weil sie es als Bedingung schon oben reingesteckt haben. Und wenn wir Bertrand Russell vorher gehört haben, dann stellen wir fest, woher das kommt. Denn was die Wissenschaft nicht finden kann, das kann es nicht geben. Und nachdem die Wissenschaft Gott nicht finden kann, kann es Gott nicht geben. So einfach wird es heute gemacht. Ich frage dich nur, vielleicht ein bisschen übervereinfacht, aber wenn ich dir nur die Frage stelle, wie viel ist 2 plus 2? Und ich akzeptiere jede Antwort außer 4. Dann wird es für dich schwierig, eine richtige Antwort zu geben. Wenn ich dich frage, woher kommt die Welt? Und du sagst, du darfst alles sagen, aber nicht, dass Gott sie gemacht hat. Dann wird es schwierig, eine richtige Antwort zu geben. Ich hätte jetzt sagen können, gut, 2 plus 2 ist ungefähr 4,1 oder ungefähr 3,9, dann würdest du sagen, ja, nicht schlecht, aber daneben. Aber wenn du die richtige Antwort nicht geben darfst, weil sie verboten ist in dieser Wissenschaft, dann kannst du keine richtige Theorie aufstellen. Wenn die richtige Theorie verboten ist, dann kannst du die Welt nicht richtig erklären. Das ist das Problem. Und das halte ich, Entschuldigung, für unwissenschaftlich. Wenn die Wissenschaft Gott ausschließt aus ihrem System und wir davon ausgehen, dass es Gott gibt, dann kann die Wissenschaft nicht zu richtigen Ergebnissen kommen. So einfach ist es. Sie kann in manchen Punkten, mit denen Gott kein Alltagsgeschäft hat, natürlich Antworten geben. Aber die Punkte, wo wir Gott wirklich brauchen, weil er Dinge getan hat, übernatürlich, die wird die Wissenschaft nicht befriedigend erklären können, wenn sie Gott aus ihrem System ausschließt. Paulus hat dazu Folgendes geschrieben. Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Erschöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken, wenn man sie wahrnimmt, sodass sie keine Entschuldigung haben. Ihr könnt jetzt auch das andersrum betonen und könnt sagen, ja, sie wird wahrgenommen, wenn man sie wahrnimmt. Und das ist genau der Punkt, wenn man sie wahrnimmt. Das ist das, was wir tun müssen. Wir müssen sie wahrnehmen. Wenn du die Schöpfung anschaust, oder wenn verschiedene Leute die Schöpfung anschauen, dann sehen manche Leute die Evolution am Werk und ich finde, unsere Sprache verrät uns. Habt ihr schon mal gehört, die Evolution hat dieses oder jenes gemacht? Die Natur hat dieses oder jenes gemacht und ich denke mir immer, als ob die Natur was Persönliches wäre, als ob die Evolution was Persönliches wäre. Und ich finde, unsere Sprache verrät uns. Es ist eigentlich nicht vorstellbar, dass es einfach passiert. Und deswegen reden wir auch so. Ich habe noch was mitgebracht, das stammt aus einer späteren Zeit. Ich habe eine Zeit lang als Lehrer für MTAs gearbeitet und in einer unserer Labors hing so eine Grafik. Manche von euch können das jetzt lesen. Hier, Fatty Acid, das ist der Fettsäurezyklus. Wir besprechen den mal ganz kurz. Nein, tun wir nicht. Also das ist der Fettsäurezyklus, das ist das, was in unserem Körper passiert, um die Fettsäuren auf- bzw. abzubauen. Mir ist nicht wichtig, was da genau steht. Was ich euch zeigen möchte, das ist was in eurem Körper jeden Tag passiert. Wenn in diesem Fettsäurezyklus irgendwas nicht richtig funktioniert, dann habt ihr richtig Probleme oder ihr sterbt. Aber das ist nicht der einzige Stoffwechselvorgang, der in eurem Körper passiert. Das ist euer Stoffwechsel. Und egal an welcher Stelle du anfängst, irgendwas zu verändern, ihr werdet krank werden oder sterben. Und jetzt sag mir, dass das durch Zufall passiert. Mein Glaube reicht dafür nicht aus. Milliarden von Jahren würden nicht ausreichen, in meinen Augen, um diese komplizierten Stoffwechselvorgänge auszulösen. Habe ich noch was anderes mitgebracht? Gehen nochmal kurz jedenfalls zurück zur Astronomie. Man nennt es das anthropische Prinzip. Ich erkläre euch gleich, was es ist. Wenn du dir anschaust, wie weit unsere Erde von der Sonne weg ist, das ist ein Bild aus einem Buch von Stephen Hawking. Manche vielleicht kennen das vielleicht. Stephen Hawking ist inzwischen, glaube ich, gestorben. Einer der hellsten Köpfe, so sagt man, auf dieser Erde, obwohl er körperlich sehr, sehr eingeschränkt war. Und er hat in einem seiner letzten Bücher unter anderem darüber geschrieben, hier haben wir quasi die Sonnenmasse, also wie groß unsere Sonne ist. Unsere Sonne ist logischerweise hier, also eine Sonnenmasse. Und dieser grüne Bereich, das nennt er die Goldilocks-Zone, das ist der Bereich, in dem überhaupt die Temperaturen in einem Bereich sind, wo man überhaupt Leben erwarten könnte. So, unsere Erde liegt zufälligerweise genau in diesem grünen Bereich. Ein Zufall. Der nächste Zufall ist die Zusammensetzung unserer Atmosphäre. 78% Stickstoff, 20% Sauerstoff, ein bisschen Kohlendioxid, ein bisschen Argon, ein paar andere Sachen. Wenn die Zusammensetzung unserer Atmosphäre ein bisschen anders wäre, wäre das Leben auf dieser Erde so nicht möglich. Die besonderen Eigenschaften von Wasser, ich muss mal noch kurz nachgucken, ob die noch dieselben sind. Wasser hat eine sogenannte Dichteanomalie. Es gibt ganz, ganz wenige Stoffe auf dieser Welt. Wasser ist einer davon, Quecksilber ist, glaube ich, nur einer und Brom. Wasser dehnt sich zunächst zwischen 0 und 4 Grad beim Erwärmen aus, zieht sich zusammen, also das ist hier die Dichte. Die Dichte wird höher, es wird also kompakter. Und dann passiert das, was eigentlich normal ist, nämlich, dass die Dichte wieder abnimmt, dass sich der Stoff beim Erwärmen ausdehnt. Warum ist das so wichtig? Und ich zeige euch das. Die höchste Dichte hat Wasser bei 4 Grad. Das heißt, das dichteste Wasser ist immer unten. Das heißt, am Grunde eines Sees hat es immer 4 Grad. Im Sommer wird es nach oben wärmer, im Winter wird es nach oben kälter. Warum ist das wichtig? Stell dich vor, es wäre so wie bei allen anderen Stoffen auf dieser Welt, dass Wasser beim Gefrieren schwerer wird. Oder nicht schwerer wird, aber sich eher zusammenzieht. Dann würde sich das Eis nicht oben bilden, sondern unten. Was würde passieren? Die Gewässer würden von unten nach oben zufrieren. Man hätte einen Winter richtig viel zu essen, aber im nächsten Winter dann eben nicht mehr, weil kein Fisch überleben könnte. Und so gibt es so ein paar Dinge, die es noch gibt, die Naturkonstanten. Ich quäle euch jetzt damit nicht. Das sind nur 4 dieser Naturkonstanten, die anders sein könnten. Und vor allem die letzte hier, die Feinstrukturkonstante, mit der haben wir alle in unserem Alltag nichts zu tun. Aber jede dieser Konstanten, wenn die ein bisschen anders wäre, würde es kein Leben hier geben. Bei manchen Konstanten ist es so, dass es noch nicht mal Materie geben würde. Materie wäre einfach nicht stabil, wenn diese Strukturkonstanten oder die anderen Konstanten auch nur ein bisschen einen anderen Wert hätten. Und ich war vor einiger Zeit in einem Vortrag von Professor Schimmel, der ist am ich glaube in Karlsruhe, und er hat folgendes Beispiel gebracht. Er hat gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass alle Naturkonstanten, alle Parameter, die wir so zum Leben brauchen, genau so sind, wie sie sind. Wir nehmen ein Scharfschützengewehr und setzen uns an das eine Ende unserer Galaxie. Ihr seht das Gewehr jetzt nicht mehr, aber das ist hier. Und auf die andere Seite, ich habe jetzt hier ein 1-Euro-Stück genommen, er hatte, glaube ich, noch eine kleinere Münze. Und diese andere Münze, die setzen wir nicht ans andere Ende unseres Sonnensystems, auch nicht ans andere Ende der Milchstraße, sondern ans andere Ende unseres Universums. Und dann schießen wir mit dem Gewehr auf diese Münze. Und die Chance, diese Münze zu treffen, ist ungefähr so groß, wie dass alle diese Parameter genauso groß sind, wie sie sind. Und das sage ich einfach, ich weiß gar nicht, wer sich noch vorstellen kann, dass sowas durch Zufall passiert. Und jetzt kommt Stephen Hawking auf die geniale Idee zu sagen, ja, das liegt einfach daran, dass es ganz, ganz viele parallele Universen gibt. Und in jedem Universum gibt es andere Konstanten. Max Tegmark hat es vorher schon ein bisschen anders formuliert. Er sagt, es gibt 2 mögliche Erklärungen. Entweder würde das Universum von einem Schöpfer speziell für uns entworfen oder es gibt eine große Anzahl von Universen. Er geht wohl davon aus, dass die in verschiedenen Orten existieren. Hawking sagt, die existieren quasi in verschiedenen Dimensionen. 10 hoch 500, also das ist sehr viel. Und er sagt, und jedes mit unterschiedlichen Konstanten, und wir befinden uns, was kaum überrascht, in einem Universum, in dem die Konstanten genau den richtigen Wert haben. So, also es gibt 2 Theorien. Entweder es gibt ganz, ganz viele Universen und wir leben zufälligerweise in dem, was genau so ist, damit es passt. Oder es gibt einen Schöpfer, der alles genau für uns geschaffen hat. Das nennt man das anthropische Prinzip. Und jetzt gibt es in der Wissenschaft einen ganz, ganz wichtigen Grundsatz, der nennt sich Ockhams Prinzip. Jetzt muss ich mal gucken. Genau. Ockhams Prinzip sagt, ich gehe nochmal zurück, Ockhams Prinzip sagt, wenn es verschiedene Theorien gibt, dann ist im Normalfall die einfachere die richtige. Jetzt dürft ihr selber entscheiden, welche Theorie einfacher ist. Manche Wissenschaftler sagen, an Gott zu glauben, das ist so schwierig. Also für mich sind die 10 hoch 500 Universen sehr viel wahrscheinlicher. Ich persönlich sage, ein Universum, was genau maßgeschneidert ist für uns, halte ich für die wahrscheinlichere Variante. Aber das muss jeder selbst entscheiden. So, jetzt habe ich noch zwei Bibelstellen mitgebracht von Leuten, die sich auch mit dem Thema beschäftigt haben. König David sagt im 19. Psalm, der Himmel verkündet Gottes Größe und Hoheit, das Firmament bezeugt seine großen Schöpfungstaten. Und Paulus, das Zitat hatten wir schon, dass Gottes Wesen an der Schöpfung wahrgenommen wird. Und das ist das, was mir passiert. In letzter Zeit mache ich das nicht mehr so oft, aber als wir noch einen Hund hatten, da war es meine Aufgabe, die letzte Runde zu gehen nachts. Und dabei habe ich sehr, sehr oft den Sternenhimmel bewundert. Und ich muss sagen, was David schon vor 3000 Jahren gesagt hat, ist genau das, was mir ging. Ich habe da hochgeschaut und habe gesagt, Gott, du bist so groß. Das Universum, ich weiß nicht, ob du dich mal damit beschäftigt hast, es ist irgendwie schwierig, weil man kann es sich einfach nicht vorstellen. Es ist so unglaublich groß. Und Gott hat dieses ganze Universum gemacht und er kennt dich und mich persönlich. Und das ist was, da staune ich immer wieder neu drum. So, was sagt uns die Natur über Gott? Wir können sagen, Gott ist kreativ, oder? Ich habe mal versucht, verschiedene Blumen zu zeichnen. Also, ich habe, glaube ich, 5 verschiedene Sorten hinbekommen. Gott hat sehr viel mehr gemacht. Gott liebt Vielfalt, oder? Wenn ich euch jetzt alle anschaue, ihr seht irgendwie alle verschieden aus. Gott würde sagen, ihr seht alle gut aus. Wir Menschen haben da manchmal seltsame Vorstellungen, aber Gott liebt Ordnung. Wenn du in die Natur reinschaust, ist alles geordnet, hat alles eine bestimmte Ordnung. Gott muss sehr mächtig sein, oder? Er hat das Universum gemacht. Und Gott ist extrem intelligent. Aber darüber hinaus ist es schwierig. Wir können ansonsten nicht viel mehr herausfinden. Für weitere Informationen sind wir darauf angewiesen, dass Gott sich offenbart. Die Naturwissenschaft wird uns da nicht weiterhelfen. Das heißt, wir müssen hoffen oder danach schauen, dass Gott sich zeigt. Und eine Möglichkeit ist das, was das Christentum sagt, dass Gott sich in der Bibel offenbart hat. Also, in der Natur, steht auch in der Bibel, in seinem Sohn, in Jesus Christus hat er sich gezeigt und in der Bibel. Und das, was wir in der Bibel finden, wie Gott ist, da habe ich auch ein bisschen was mitgebracht, da haben wir manchmal ein bisschen Probleme. Richard Dawkins zum Beispiel, der liest in der Bibel ganz viel über so einen schrecklichen Gott, der ganze Völker abschlachtet und ich weiß nicht was alles. Und er sagt, so einen Gott will ich gar nicht haben. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, finde ich, dass er die Bibel nicht ganz mit einem offenen Herzen liest, würde ich jetzt mal unterstellen. Aber das Problem ist, wir können uns unseren Gott nicht raussuchen. Du kannst nicht so wie bei Subway hingehen und sagen, ich hätte gern dieses Brot und diesen Belag und dann das und das noch drauf und dann hätte ich das gern so und so mit der und der Soße. Nein, Gott ist, wie er ist. Und wenn wir was über Gott erfahren wollen, dann müssen wir weitergehen als die Wissenschaft. Jesus, da haben wir auch hauptsächlich was in der Bibel. Und ansonsten müssen wir nachschauen, was sagt uns Gott in der Bibel. Und manche Leute sagen, was, die Bibel? Die ist doch vollkommen unglaubwürdig. Die ist doch über Jahrhunderte immer wieder verändert worden. Und zum Schluss möchte ich noch ganz kurz was über die Glaubwürdigkeit der Bibel sagen. Es gibt verschiedene alte Texte. Cäsar, Tacitus, Homer. Und ihr seht hier, wann die geschrieben worden sind, wie groß die Lücke ist zwischen der Abfassung und der ältesten Kopie, die wir haben, im Normalfall so ungefähr 1000 Jahre. Und ihr seht, von Cäsars, ich glaube, das ist der Gallische Krieg oder sowas, da gibt es 10 Abschriften insgesamt. Von Tacitus gibt es 20 Abschriften, von Homer, da gibt es relativ viel, da gibt es 650. Und das Neue Testament, wir haben eine Lücke von zwischen 30 und 80 Jahren zum ältesten Fragment, was man gefunden hat. Und wir haben 5600 verschiedene Dokumente. So, jetzt frage ich dich, welche dieser Quellen ist zuverlässig? Ich habe kein Problem, der Bibel zu glauben. Warum scheidet die Bibel aus als glaubwürdige Quelle? Würdest du sagen, dass ein Politiker, wie es Cäsar war, eine realistischere Darstellung der Wahrheit liefert als irgendwelche Fischer, die vielleicht religiöse Motive hatten? Also ich finde, man muss die Kirche im Dorf lassen. Man muss historische Quellen betrachten, als was sie sind, historische Quellen. Und ob sie zuverlässig sind, die Bibel, finde ich jedenfalls, hat hier einen großen Vorsprung gegenüber vielen anderen Quellen. Und was sagt uns die Bibel über Gott? Die Bibel sagt uns, Gott hat die Welt geschaffen. Wie er das genau gemacht hat, wie gesagt, anderes Thema. Die Bibel sagt uns, Gott hat uns gewollt. Vielleicht haben deine Eltern dich nicht gewollt, aber Gott hat dich gewollt. Gott liebt uns, bedingungslos. Könnte ich jetzt eine extra Themenreihe drüber machen. Gott ist gut. Gott hat Gutes mit uns vor. Das ist eine meiner Lieblingsstellen, wo es heißt, Jesus ist auf die Welt gekommen, damit wir leben und volles Genüge haben. Gott möchte, dass uns gut geht. Und Gott ist gerecht. Wir empfinden, das ist vielleicht was Positives, aber das Problem an der Geschichte ist, wir können von uns aus nicht das Gute tun. Paulus sagt es mal so, ich würde gern das Gute tun, aber ich krieg's nicht hin. Und vielleicht sagst du, ja, das ist auch mein Problem. Ich würde ja gern gut leben, aber ich krieg's nicht hin. Und deswegen sagt Gott, ich kann auch nicht fünf gerade sein lassen. Ich kann nicht einfach sagen, ja, kehren wir mal alles unter den Mantel der Liebe. Und deswegen macht Gott uns ein Angebot. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Steht im Johannes Kapitel 3, Vers 16. Das ist Gottes Angebot an uns. Er sagt, du kannst zwar nicht so leben, wie ich das von dir möchte, aber weißt du was? Ich gebe meinen Sohn, damit du die Strafe nicht tragen musst. Und das zweite ist, gleiches Buch, Johannes 1, 12. Allen, die Jesus aufnahmen und an ihn glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Das ist unsere Chance. Bevor ich eine letzte Folie zeige, fasse ich nochmal ganz kurz zusammen. Glaube und Naturwissenschaft widersprechen sich nicht. Ich hoffe, dass du mir das jetzt inzwischen abnimmst. Wenn du noch nicht ganz überzeugt bist, können wir uns gerne nochmal darüber unterhalten. Glaube kann Forschung beflügeln. Das ist eine Tatsache. Haben wir vorher schon gesehen bei all diesen Forschern. Forschung kann den Glauben stärken. Und niemand lebt ohne Axiome. Auch der Atheist nicht. Niemand lebt vollkommen objektiv. Jeder steckt irgendwelche Annahmen rein. Und Gott ist nicht erforschbar, aber er ist erlebbar. Da komme ich zu meiner letzten Folie und du kannst mir sagen, was das bedeuten soll. Beweis mir den elektrischen Strom. Das kann die Naturwissenschaft natürlich machen. Aber ich sage immer gern, wir können viel über den Strom philosophieren. Ich kann sagen, ja, Strom ist in der Steckdose, und der Strom, der kann ganz viel Gutes tun, kann auch viel Schaden anrichten, wenn er falsch benutzt wird. Aber die einzige Möglichkeit, die du hast, rauszufinden, was dieser Strom tut und ob der da in der Steckdose drin ist dass du den Stecker reinsteckst. Ansonsten, du kannst diese Steckdose anschauen, du kannst darüber philosophieren, du kannst darüber reden, was andere gesagt haben. Aber das Einfachste ist, du steckst den Stecker rein und guckst, ob der Strom fließt. Und das ist das, was ich dir vorschlagen würde, heute Morgen, wenn du möchtest. Mach diesen Versuch. Sag zu Gott, ich zweifle vielleicht noch. Da gab es diesen Mann, der kam zu Jesus und hat gesagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist okay, komm zu Gott und sag, ich möchte, wenn es dich gibt, wie viele Leute haben das schon gebetet? Ich möchte, wenn es dich gibt, ich möchte dich erleben. Und wenn du das möchtest, dann tu das jetzt. Wir haben uns im Vorfeld noch unterhalten, ob ich einen Aufruf mache. Ich habe gehört, bei euch ist es üblich. Ich bin nicht so der Aufruftyp, aber ich würde gerne ein Gebet sprechen. Und wenn du möchtest, dann bet dieses Gebet mit. Und komm anschließend zu Michael oder zu mir oder zu jemand anders von den Mitarbeitern hier. Und dann lass uns darüber reden. Lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass du diese Welt gemacht hast. Und ich danke dir, dass du sie so gemacht hast, dass wenn wir mit offenen Augen drauf schauen, dass wir sehen müssen, da ist was dahinter, was unsere Vorstellung weit übersteigt. Und ich danke dir, Herr, dass du ein Gott bist, der diese Größe offenbart. Aber ich danke dir, Herr, dass du auch ein Gott bist, der nicht ewig weit weg ist, der nichts mit uns zu tun haben möchte, der unnahbar ist. Dank dir, Herr, dass du ein Gott bist, der uns nahe kommen möchte. Und so bitte ich dich, Herr, dass du jedem, der hier sitzt, nahe kommst. Herr, und ich möchte dir mein Leben ganz neu anvertrauen. Ich möchte dir danken, dass du meine Schuld vergibst, wenn ich sie dir bekenne. Ich möchte dir danken, dass Jesus Christus für meine Schuld bezahlt hat. Und ich möchte dir danken, Herr, dass du in mein Leben gekommen bist, weil du der lebendige Gott bist und weil du mich liebst. Und so lade ich dich ganz neu ein in mein Leben. Lade dich ein, mein Herr zu sein. Lade dich ein, mein Erlöser zu sein. Und ich danke dir, Herr, dass du diesen Kontakt mit mir möchtest und dass du mich über alles liebst. Und ich danke dir, Herr, dass es bei jedem, der hier sitzt, genauso ist. Bitte ich einfach, Herr, dass du uns die Offenheit schenkst, über all unsere Zweifel hinweg den Stecker in die Dose zu stecken und festzustellen, dass du Realität bist, Herr, und dass du uns liebst. Amen.